Hallo ihr lieben Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Barthez Calling. Hier podcasten Dörte und Uta für das Social Network Yammer der Lufthansa Group. Und wenn nicht gerade Corona ist, führen wir unsere tiefschürfenden Gespräche natürlich an der Lufthansa Barthez Cafeteria. Aber die persönlichen Treffen mussten wir einstellen. Aber das macht nichts. Jetzt treffen wir uns halt virtuell. Damit wir bloß keinen Strömungsabriss haben beim theoretischen Weltverbessern, mal alleine, mal mit Gästen, erörtern wir hier die richtig wichtigen Themen und die unwichtigen. So oder so, wir freuen uns, dass auch ihr dabei seid. Habt viel Spaß, eure Dörte und Uta. Hallo, liebe Leute, heute wieder an der Barthez. Liebe Dörte, hallo, wie geht's dir?
Hallo, liebe Uta, Grüße in die Runde. Ja, geht gut.
Aber nach diesen ganzen Ups and Downs in dieser verdammten Corona-Krise, man wird ja schon ganz rammdösig im Kopf. Also dieses Rein und Raus jetzt wieder gerade ganz akut zum Thema Osterfeiertage. Also ich weiß nicht, ich bin ja sowieso raus aus dem Thema News eigentlich. Ich höre mir gar keine Nachrichten mehr an, aber am Ende kriegst du es ja doch immer mit. Wie ist es dir denn damit ergeben?
Ach du, ich bin es ja auch schon gewohnt, dass es sich irgendwie um Stunden dann immer handelt, bis es wieder neu ist. Ich gucke dann immer aktuell, was zu tun ist. Nur wenn ich dann manchmal versuche herauszufinden, ist jetzt hier Maskentragepflicht, ja, nein, oder geht man jetzt hier lang oder da lang, dann hast du noch nicht mal irgendwie eine Informationsquelle. Mein Frankfurt.de gibt auch nur bedingt Antworten.
Aber das ist, glaube ich, das, was uns alles total verrückt macht. Diese ganzen, wenn du bei Spiegel.de reinschaust, diese widersprüchlichen Headlines alleine, das ist total irre. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir blicken alle überhaupt nicht mehr durch. Und das ist auch genau das, was uns so total verrückt macht. Aber gut, das ist ja das Schöne. Wir haben ja einen Zufluchtsort und das ist die Barthez, zumindest die digitale. Und hier an der Barthez findet Corona nicht statt. Ist das nicht toll?
Total.
Also, ich meine, absolut Corona-free Area.
Ja, also zum einen, weil man natürlich so ganz entspannt ohne Maske mal vor dem Gerät sitzt. Das finde ich ja auch so herrlich, mal wieder atmen zu können, statt jetzt irgendwie nur mit der Maske draußen rumzulaufen. Und das andere, dass man halt einfach auch mal ganz andere Gedanken und Ideen hat. Und das werden wir heute bestimmt mit der Ellie Oldenburg auch haben, die auch spannende Sachen zu teilen hat aus ihrem Berufs- und dann entsprechend auch Privatleben.
Oh ja. Ja, Ellie ist auf jeden Fall jemand, der einen anzündet, finde ich. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf das Gespräch und was sie zu berichten hat. Sie ist ja wirklich sowas von vielseitig aufgestellt und hat sich vor ein paar Jahren eben entschlossen, auf Teilzeit zu gehen in ihrem ja schon immer sehr anspruchsvollen Job und aber nicht um jetzt auch nur, was ja total okay gewesen wäre, sich ihrem Kind zu widmen und oder ihrer Familie oder was auch immer, sondern an so vielen anderen Stellen auch nochmal Gas zu geben und dort wirksam zu werden. Und davon wird sie uns berichten. Und wie sich das ganze Thema Arbeit aus ihrer Perspektive jetzt und aber auch in Zukunft aufstellt. Also ein Thema, was uns alle angeht und was super spannend ist.
Ja, weil New Work ist so dieser moderne Begriff dessen, was kann man anders machen, wie kann man die Dinge miteinander verbinden. Aber irgendwie hat man früher dann auch gesagt, ach, schau dir mal den Lebensweg von demjenigen an. Was denkt derjenige, wie verändert er seine Schwerpunkte, mit welchen Ideen und Gedanken geht so jemand durchs Leben? Und ich finde, das wird heute bestimmt ein spannendes Thema sein.
Auf jeden Fall. Und Lebenswege, super, super Begriff, der mich auch immer aufhorchen lässt, wenn von jemandes Lebenswege die Rede ist, denn das ist in der Regel dann bunt und vielfältig. Gut, dann wollen wir mal Ellie zu uns bitten und freuen uns auf das Gespräch. So, ihr Lieben, jetzt haben wir einen wunderbaren neuen Gast heute bei der Barthez. Dirt und ich, wir freuen uns schon wieder. Ganz neue Themen am Start heute, aber das ist ja das Wunderbare, dass wir hier einen bunten Blumenstrauß anbieten können. Heute zu Gast Ellie Oldenburg, meine liebe Freundin Ellie. Schön, dass du da bist, Ellie.
Danke für die Einladung an die Barthez. Ich würde das Tess auch gern streichen und einfach mal wieder an der Bar stehen.
Ja, genau. Gut, also das können wir uns jetzt einfach mal aussuchen, ja, wie wir uns fühlen. Elli jedenfalls, eine Marketing-Expertin, aber Mutter auch und Coach und Netzwerkerin und Speakerin und Salongastgeberin und so vieles mehr. Ich habe immer die Angst, dass ich irgendwas vergesse. Elli, stell dich doch selber einfach mal kurz vor.
Ja, Marketing-Expertin ist aber schon lange her, Uta.
Oh mein Gott, also, Vertrieb.
Ja, selbst das nicht mehr so ganz, nein. Aber es bleibt ja alles, was in der Vita mal aufgetaucht ist. Also, das ist richtig. Ich glaube, mich zeichnet am meisten die Vielfältigkeit an sich
aus. In der Tat.
Ich bin seit vielen Jahren in meistens großen Unternehmen im Marketing oder Vertrieb tätig. Das ist richtig. Jetzt seit ein paar Monaten neu im Diversity and Inclusion Bereich, was sehr interessant ist. Das mache ich. Ich bin jetzt seit 9 Jahren bei Google. Und davon die letzten 4 Jahre, genau, fast schon 4 Jahre in Teilzeit, auch radikaler Teilzeit, nicht so vollzeitnahe Teilzeit, 60%, also 3 Tage die Woche. Und die restliche Zeit habe ich dann sukzessive so mich entdeckt und die Welt entdeckt, was dann noch so zu tun ist. Und neben dem, dass ich eben auch Mama bin und überhaupt auch Frau und Tochter und Freundin, also mit all diesen To-Dos, die es da so gibt, habe ich dann angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren, habe mich selbstständig gemacht, habe einen Salon aufgebaut hier in Hamburg. Mittlerweile versuche ich mich als Autorin und spreche auch immer mal wieder über das Thema neues Arbeiten und und habe das große Glück und die Idee für mich entdeckt, meine eigene Selbstwirksamkeit über einen Corporate Job hinweg zu definieren und erleben zu dürfen.
Ja, ganz genau. Also da wird einem ja ganz schwindelig, wenn du immer erzählst, was du alles machst. Doch, Elli.
Also im Vergleich zu mit dem Schwindel ist, das muss ich direkt einhaken. Ja. Warte mal, mit dem Schwindel, das ist eigentlich in normalen Jobs in ganz normalen 5 Tage die Woche haben das auch Menschen. Wir Menschen haben halt viel zu tun, weil wir ja gerne wirken, schaffen, gestalten. Und ich höre das immer öfter. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch Dinge reduziert, damit ich Zeit und Kapazität freimachen kann. Mhm. Und das Schöne ist ja, manchmal in den freien 4 Tagen mache ich durchaus auch manchmal auch gar nichts, ja? Also,
ach, Gott sei Dank, genauso. Elli. Ja,
absolut. Also das hört sich immer so schwindelig an. Menschheit hat immer viel zu tun, weil sie gerne viel zu tun hat. Und bei mir ist es halt offensichtlicher vielleicht. Aber ich will das gleich mal demystifizieren.
Nein, ich finde es ja bewundernswert, einfach weil du dich so wahnsinnig viel interessierst für so viele Dinge und auch engagierst. Und das ist ganz toll. Es gäbe unfassbar viele Themen mit dir zu besprechen, natürlich, weil du eben so eine tolle, große Range hast. Aber heute würden wir ganz gerne mal das Thema New Ways of Working vertiefen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst. Und du setzt dich sehr dafür ein. Erzähl uns doch mal, warum liegt dir denn dieses Thema so sehr am Herzen? Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, wo stehen wir überhaupt in Deutschland diesbezüglich gerade?
Also das Thema hat mehr mich ausgesucht als ich das Thema. Das habe ich jetzt so in den letzten paar Gesprächen auch nochmal für mich festgestellt, weil viele sagen ja dann, ja, hier ist die New Work-Expertin Elli Oldenburg. Ich denke dann immer, also Expertin, wenn überhaupt, ein bisschen Praktikerin. Und was heißt eigentlich New Work? Jeder versteht ja auch was anderes darunter, was auch okay ist. Und ich muss jetzt kurz mal in meine Geschichte irgendwie ein bisschen greifen, weil ich vor ein paar Jahren einfach dieses Konstrukt, was ich gerade beschrieben habe, dem ging ja auch ein gewisser Prozess voraus. Beziehungsweise, wenn ich ganz ehrlich in der Vergangenheit spreche, meine ich eigentlich auch die Gegenwart im Sinne, dass vor vielen Jahren schon, als die ersten Jahre in der Arbeitswelt und man so nach 2, 3, 4, 5 Jahren merkte, huch, die Welt hat ja gar nicht auf mich gewartet. Also und schon gar nicht die Arbeitswelt und irgendwie wollte ich eine Nummer werden und irgendwie, was habe ich denn noch so zu ergeben? Er hat mich schon lange beschäftigt, so, Mensch, kann das denn nicht anders funktionieren? Ist wirklich dieses 5 Tage durchackern mit zunehmenden Rückenschmerzen, je nach Alter und dann am Wochenende irgendwie schlafen und früher noch feiern und jetzt eher mit dem Kind beschäftigen und dann sich auf ein paar Urlaube freuen. Also ist das so und dann auf die Rente sozusagen. Also ist das die Idee des Ganzen, obwohl und das ist ganz wichtig zu sagen, ich ja trotzdem sehr privilegiert in Deutschland leben darf, überhaupt einen Job habe. Also das möchte ich mal kurz natürlich dahinstellen. Aber trotzdem, das Gefühl war da nicht so. Und eben vor ein paar Jahren nach einigen, wie wir sie alle haben, die Geschichten, die halt das Leben schreibt, mal schönere, mal weniger schöne Erlebnisse und dann auch der Geburt unseres Sohnes, habe ich dann so gemerkt, also wenn mich das so stört und so begleitet, dann kann ich ja mal gucken, was ich innerhalb meiner Kapazität und Möglichkeiten verändern kann. Und ich bin einfach immer wieder an den Punkt Zeit zurückgekommen, an diese Dimension, an diese Variable vielleicht der Zeit, weil wir tun ja alle so, als hätten wir nie genug Zeit für irgendwas. Und habe dann einfach durch sehr viel innere Prozesse und Katharsis so, und wie gesagt, die findet auch heute noch tagtäglich statt, gesagt, gegen mein internes Ego, gegen sehr, sehr viele externe Meinungen, die mir davon abgeraten haben, zu sagen, ich möchte, glaube ich, mal meinen Corporate-Job, nicht weil ich ihn nicht mag oder weil ich ihn nicht gut kann oder weil ich ihn nicht mehr machen möchte, sondern weil ich etwas anderes hinzufügen möchte, radikal eben zu reduzieren. Und radikal ist immer noch, ne, 60%, 3 Tage ist nicht wenig, aber natürlich viel weniger als die Norm und das Ideal uns weiß macht. Und genau, und dann, das hat sich dann auch in einem Jobsharing verfestigt, weil so 3 Tage einfach so auf meinem Level ging nicht. Und also da waren einfach viele, das war ein langer Prozess, nicht nur bei mir intern, sondern auch dann mit meinem Arbeitgeber. Letztendlich hat es geklappt über ein Jobsharing. Naja, und dann war halt das erste Mal, ich habe das erste Mal in Teilzeit gearbeitet, ich habe das erste Mal im Jobsharing gearbeitet, ich kannte den Begriff auch gar nicht vorher, überhaupt mal nicht nur sich selber die ganze Zeit überlegen, wie platziere ich mich, welches Projekt mache ich, wie werde ich visibel, wen setze ich CC, all diesen ganzen politischen Geschiss, sondern wirklich mich sehr zu zwingen, und das ist auch kein einfacher Prozess, also, und der dauert auch über Jahre an, also wirklich im Wir zu denken und zu handeln. Und so bin ich dann nach ein Jahr später, fingen dann immer mehr Leute sich dran, nicht, also auch außerhalb von Google, innerhalb war das natürlich auch dann eine große Sache, weil es halt die Ersten, ne, die sind dann immer interessant, die was machen, auch außerhalb mir gesagt wurde, Mensch, das, was du machst, ist New Work. Und so, ja, echt? Okay, Moment, let me read something about that. So, also ich habe wenig darüber gelesen, auch bis heute, sondern eher, also mittlerweile natürlich schon mehr, aber ich bin jetzt nicht die Expertin vor dem Herrn im Sinne des, ich habe mich da wissenschaftlich mit beschäftigt, sondern ich bin sehr praxisnah da reingewachsen und saß jetzt halt auch auf X-Panels und habe mich mit vielen interessanten Menschen dazu unterhalten. Und wenn überhaupt, interessieren mich eher die Utopien, in welche Richtung es gehen könnte. Deswegen liegt mir das Thema am Herzen, weil sich so ein bisschen mich auch ausgesucht hat und weil ich natürlich schon spüre und dieses Feedback bekomme, ach, wie erfrischend, dass einfach mal ein anderer Weg gegangen wird. Und ob ich, das ist nicht der richtige Weg, sondern einfach ein anderer. Und genau, und das, wenn du mich jetzt fragst, wo stehen wir dazu in Deutschland? Ich glaube, ich bin ja halb Griechin, halb Deutsche und habe sehr viel verrückten Einfluss in meiner Family, wie du weißt, Uta. Wir Deutschen mögen es natürlich schon eher korrekt und genormt und so, und auch ich, ne, auch unser Bildungssystem ist ja auch so aufgebaut, die Art und Weise, wie wir Performance-Ratings machen, all das, wir mögen es eher genormt und geradlinig, so wie es halt vorgesehen ist, so wie es in den Büchern steht. Und ich glaube, das ist vielleicht der Grund, warum Deutschland da vielleicht sich schwerer tut, experimentierfreudiger zu sein. Vielleicht ist es das, mit wirklich anderen Wegen und man eher so sehr, sehr viele Konferenzen zum Thema The Future of Work und Arbeit der Zukunft und all das hat und sehr viel diskutiert und sehr wenig wirklich lostritt. Oder wenn, dann sind es natürlich einige fancy Startups, die ganz tolle Sachen machen und oder es sind wirklich so Taschen von Bereichen, die verändert werden, aber nicht so ganzheitlich verändert. Auf der anderen Seite, ganzheitlich verändern in einer globalisierten Wirtschaft ist auch sehr schwierig. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich das total sugarcoaten und denken, Mensch, Deutschland, beweg dich doch endlich, dann hätten wir keine Probleme mehr. Überhaupt nicht. Also da sind so viele Abhängigkeiten und Komplexitäten, die ich auch so als Mir-nichts-Dir-nichts-Bürgerin gar nicht wahrscheinlich abschätzen kann.
Was ich aber ganz spannend finde in deinem Internetauftritt, ist, dass du hier die Überschrift gewählt hast, New Work ganz praktisch. Und das hast du ja eben auch gesagt, Elli, dass es dir am Herzen liegt, irgendwie nicht nur eine Theorie zu verstehen, zu lernen und Input aufzunehmen, sondern das irgendwie praktisch zu übersetzen. Deshalb wäre jetzt so meine Einstiegsfrage, was meinst du mit New Work ganz praktisch? Und wenn, nehmen wir mal an, ein Hörer jetzt sagt, auch will ich jetzt auch mal ausprobieren, was könnten denn so kleine erste Schritte sein aus deiner Erfahrung, die dieses Praktische eben darstellen?
Ja, das ist die große Frage. Das lässt sich natürlich auch leichter von jemand sagen, der wie ich schon irgendwie sich jeden Tag irgendwie praktisch einfach auf den Weg macht, Dinge anders zu tun. Ich würde sagen, es gibt so vielleicht drei Aspekte, insbesondere für Menschen, die in der großen Wirtschaft arbeiten. Alle, weil es betrifft, also dieses Thema Arbeitswelt der Zukunft, wenn wir wirklich mal drüber nachdenken, betrifft selbstverständlich jeden Job und jede Gesellschaftsschicht allein unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung und der zunehmenden. Auch da mit dem Wegfall von potenziell sehr vielen Jobs, die auch nicht überkompensiert werden mit neuen Jobs. Und ich könnte mir da so drei, vier Aspekte vorstellen, um das so ein bisschen nahbarer oder lebensnahe zu machen. Also das eine ist einfach mal für sich selber, und das habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen beschrieben, dieses eigene Paradigma zu hinterfragen. Also wirklich, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr selbst- und individueller und reflektorischer Prozess, aber dieses eigene Ideal zu hinterfragen, was und wem laufe ich denn im Zweifel hinterher? Und das ist, auch das sage ich jetzt natürlich nur jemand, der sich gerade nicht wohlfühlt. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich genau so, wie es ist, und man arbeitet und dann 40 bis 80 Stunden die Woche und man kriegt ein Gehalt und das ist alles fein. Also, aber ich glaube, es ist, also zumindest in meiner Wahrnehmung und immer größer werdenden Wahrnehmung, gibt es viele Menschen, die schon das hinterfragen, weil wir Digitalisierung, Stichwort, weil wir zunehmende Wohlstandsschere auseinandergeht, weil das Thema Klimakatastrophe immer näher für uns kommt und natürlich wir schon alle merken, das scheint ja ein bisschen strukturell verankert zu sein. Wir müssen da was strukturell verändern. Und die nächste Struktur, die wir natürlich alle haben, sind wir selber. Und deswegen war wahrscheinlich, ohne dass ich es damals so benannt habe, aber war das für mich so dieser erste Schritt, was kann ich denn tun, was liegt in meiner Verantwortung sozusagen und Antwort, die ich geben kann auf einen Kontext, der mir nicht schmeckt. Und ich glaube, da sind so Fragen eben, ne, hinterfrage ich überhaupt die Paradigmen, die Ideale, denen ich in Anführungsstrichen hinterherlaufe oder die ich einfach bedienen muss, ja zum Teil auch. Ne? Erlaube ich mir vielleicht auch Entscheidungen in meinem Leben zu stellen, die nicht unter rein ökonomischen Verzweckungsgedanken gefällt werden. Also vielleicht auch von anderen Anteilen von mir selbst, als zu sagen, nee, aber wenn ich das mache, wenn ich kürzer trete im Job, wenn ich ein Sabbatical mache, wenn ich irgendwie nicht auf allen Hochzeiten tanze und nicht zu allem zusage, dann sieht das aus, als ob ich nicht am Job mehr interessiert wäre, an meinen Freunden interessiert wäre, als all das. Und das ist natürlich ein Automatismus, der einfach abspielt. Uta, du bist frisch gebackene Coachin, da weißt du es gerade noch besser. Also das ist ja etwas, was für wen tun wir was und welche Anteile von mir selbst können noch Teil einer Entscheidungsfindung sein. Und ich habe angefangen mit sehr kleinen Entscheidungen. Die Entscheidung, dass ich auf 3 Tage runtergehe, das ist eine große gewesen, ja. Aber jetzt im Nachhinein ist sie auch gar nicht mehr so groß. Also come on, ich arbeite noch 40 Jahre, 50 Jahre. So groß ist die jetzt auch nicht. Das kann man ja mal anders machen. Naja,
aber in dem Moment, klar.
In dem Moment war sie wesentlich, genau. Und ja, und dann vielleicht auch nicht nur unter dem Aspekt, das hat mir wirklich, und nicht hat mir, sondern hilft mir wirklich immer wieder, dieses gewisse Relation setzen und nicht nur das Theoretische in Relation setzen, sondern das sehr Praktische, sich nicht nur an Selbstoptimierung, Selbstverwirklichung drüber nachzudenken, sondern eben dieses, ich mag das Wort so gerne, das habe ich hier mal im philosophischen Café gehört, auch an die Weltverwirklichung, zu der ich beitrage.
Oh ja.
Also wir verwirklichen mit jedem Tun oder Nicht-Tun ja auch mit unserer Welt. Und diese Welt ist natürlich jetzt singular betrachtet, extrem Mikrokosmos, klar. Aber ich kann mich ja schon fragen, ne, was, nicht nur was brauche ich und was brauchen meine Anteile an mir und meine Achtsamkeit und all das, dieses Innengerichtete, sondern auch was braucht eigentlich die Welt von mir. Und die Welt kann mein Mikro sein im Sinne des, wie braucht mich eigentlich, aber wie trete ich eigentlich meiner Familie gegenüber, in Meetings gegenüber, bin ich ausgeschlafen, also da kommen ja ganz viele Aspekte ein, aber auch, sind wir ganz ehrlich, die Makrowelt, diese Welt der Arbeitswelt der Zukunft, von denen wir alle so gerne sprechen, wo eben viele Jobs es nicht mehr geben wird, wo ganz andere Skills und Kompetenzen vielleicht von mir gefragt werden in der Zukunft. Und da kann ich, das macht mir zwar sehr Sorge, aber ich kann mich natürlich schon überlegen, naja, also mich zumindest hat das aktiviert, darüber nachzudenken, dann kann ich ja vielleicht schon mal anfangen zu gucken, in welchen Bereichen bin ich eigentlich noch gut, außer, Uta, du sagtest, es ist die Marketing-Expertin und diverses anderes zu sein, sondern was kann ich eigentlich noch bringen und schenken dieser Welt? Und vielleicht ist das so diese Aspekte, glaube ich, die man so bei sich selbst hinterfragen kann, welche Verantwortung, das steht ja auch mit einer gewissen Verantwortung, mit einer gewissen Experimentierfreudigkeit vielleicht dann auch, mit diesem Loslegen. Und ich finde im weitesten Sinne gerade, und das jetzt schließt sich vielleicht der Kreis zu, was ich sagte, wenn man in der großen oder größeren Wirtschaft arbeitet, umso größer das Unternehmen, in dem man arbeitet, beziehungsweise umso größer das Unternehmen, das gerne über New Work spricht, umso mehr, finde ich, liegt die Verantwortung auch bei diesen Unternehmen, denn nicht nur darüber zu sprechen und nicht versuchen, Agilitätstools zu nutzen, um produktiver zu werden, um effizienter zu werden, also um den Status quo zu bedienen, sondern stellen sich diese Unternehmen, insbesondere diese, die eine große Macht und Einfluss sozusagen auch haben, auch monetär, hinterfragen die denn den Status quo auch wirklich? Hinterfragen die auch die Norm? Mhm. Und wenn sie sagen, sie tun das, ja, dann müssten aber zum Beispiel zeitliche Modelle ganz anders aufgestellt sein, Zielfindungsmodelle ganz anders aufgestellt sein. Dann müssen wir ganz andere Role Models in diesen Unternehmen haben. Bitte nicht auch nur auf Frauen bezogen, das ist kein Frauenthema. Dann müsste es andere oder zumindest auf den Weg machen zu anderen Einstellungskriterien und so weiter. Also ihr merkt.
Schön, da kommt jetzt richtig, schlagen die Flammen hoch. Ach, das ist doch toll. Aber du hast jetzt im Grunde schon ganz viel von meiner Frage vorweggenommen. Also obviously bist du ja sehr selbstreflektiert und trittst auch in die Verantwortung in diesem Thema. Aber ganz konkret, als du dich jetzt für diese 60% Teilzeit entschieden hast, welche Unterstützung hättest du dir gewünscht von Seiten des Arbeitgebers, seitens der Politik, seitens der Gesellschaft oder beziehungsweise hast du sie bekommen in dem Maße, wie du sie gebraucht hättest?
Welche Unterstützung hätte ich mir gewünscht? Also ich fange mal auch wieder Mikrowelt an. Unterstützung ist ja immer aktiv oder inaktiv. Manchmal sind es ja auch Dinge, die wo es nur Worte sind oder so, die einem so ein gutes Gefühl geben. Es ist ja manchmal gar nicht dieses Aktive. Ich habe mich schon gewundert, wie viel runzelnde Stirn ich gesehen habe, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Also wirklich in meinem direkten Umfeld, auch in Menschen, die genauso nicht minder reflektiert sind, aber schon so ein bisschen so, warum machst du das? Also warum? Aber das hat, aber dann machst du doch deine Karriere. Und also da waren so familiär natürlich auch, aber das kann ich mittlerweile schon parken, als das sind natürlich auch Menschen, die aus einer anderen Generation kommen. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, wo Sicherheit und diese Norm ganz wichtig war, aufgrund von anderen historischen Kontexten. Also ich kann das
schon relativ. Rente einzahlen, ne? Altersvorsorge und so weiter und so weiter.
Ja. Und das bringt mich jetzt auf die totale Makroebene. Perfekt, Uta. Ja, weil das ist es schon, gehe ich mal ganz auf, ich sag mal Politik, das ist ja etwas, was wirklich und besonders seit der Pandemie auch deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, verändert hat sich natürlich noch nicht viel, wie immer in Deutschland ist, überlegen wir zeitgemäße Arbeits- und Familienmodelle, I'm sorry, das ist Ehegattensplitting, wie wir in unsere Rente einzahlen, das ist uralte Denke.
Absolut.
Das ist, die Strukturen, die kommen gar nicht hinterher mit nicht nur was jetzt jemand wie Elli oder Uta möchte, sondern oder Gen Z, ne, die nachkommt, die natürlich noch freier, denen Luxusgüter auch noch weniger wichtig sind, sondern auch was zukunftsfähig ist. Also wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die wo Menschen aktiv an gesellschaftswichtigen Themen mitarbeiten, wo die interessiert sind, die mitagieren, die ja also nicht nur vor Laptop sitzen und sich berieseln lassen, sondern einfach aktiv sind, dann im Moment haben wir nicht dafür die gesetzlichen, sage ich mal, Rahmenbedingungen, damit das gefördert wird. Und dazu kommt auch, und ich glaube, das ist sehr unterschätzt, habe ich so den Eindruck, das ist aber mein sehr persönlicher Eindruck, dass auch in der Politik, und das gilt für die Wirtschaft gleichermaßen, dieses Thema Vorbilder also eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und das spielt ja auch in der ganzen Inklusionsdebatte eine Rolle. Natürlich fühlen sich Menschen mehr abgeholt, wenn sie ihresgleichen da sehen. Und ihresgleichen, das ist die Frauenquote, das soll ja schon darauf, aber das ist Vorstand, das ist eine highly elitäre Angelegenheit. Ich spreche eher so vom wirklich Alltag, die ganzen auch Kommunalpolitiker und natürlich auf hohen Ebenen. Wir parken natürlich in Deutschland gerne auf Frau Merkel alles ab, dass wir ja schon so weit sind, weil wir eine Kanzlerin haben. Aber ansonsten hat sich natürlich da nicht viel bewegt. Es ist schon noch so, dass wir Menschen ja eher produzieren, die sich das Gefühl zwischen ökonomischer Sicherheit und seelischem Wohlbefinden entscheiden müssen. Und das, obwohl eigentlich die, ich sag mal, Digitalisierung uns anderes versprochen hat, ja. Aber wenn wir uns anschauen, wie voll unsere E-Mails im Inboxen sind und wie viel jeder zu tun hat und wie hoch die Burnout-Raten sind und wie viel Coaching-Praxen Zulauf haben und all das, das spiegelt das ja nicht wirklich wider. Also ich würde mir da eine Politik, aber auch Unternehmen würden, die nicht mehr so viele geradlinige Vitas vielleicht abfeiern, beziehungsweise immer geradlinige Vitas mehr Türöffner in Entscheidungs- und Machtpositionen kommen. Mhm. Ja, weil am Ende ist es doch klar, dass wenn Personen mit den immer gleichen Vitas in den immer gleichen Gremien, zu den immer gleichen Ergebnissen kommen. Und wie sollen wir da also jetzt mal rein das Schlagwort Diversität und Inklusivität. Wie sollen da solche Teams entstehen? Aber vor allem, wie sollen neue Lösungen entstehen, die uns ja in den letzten 30, 40, 50 Jahren zwar sicherlich inkrementell weitergebracht haben, aber incremental reicht nicht mehr für die Probleme.
Nur Quantität, keine Qualität. Ja.
Total. Was ich aber jetzt spannend finde, ist anzuknüpfen von dem, was du aus deinem Learning an den 2-3 Tagen, wo du eben nicht bei Google bist, dann auch wieder zurückbringst zu Google, weil am Ende kann es auch für Google Win-Win sein. Hm. Ne? Du kriegst diese ganzen Dinge mit, total. Du diskutierst auf anderer Ebene und jetzt wäre spannend, von dir zu hören, was nimmst du wahr, wenn du dann wieder auf deine Unternehmenswelt triffst und genau mit diesen Leidenschaften, mit dieser Begeisterung wahrscheinlich auch anders führst, anders in Meetings gehst und andere Dinge vielleicht auch einforderst. Wie reagiert dein Unternehmen da drauf? Und siehst du, beobachtest du die Entwicklung dort auch? Also wie ist deine Wirkung?
Systemtheorie ist das natürlich. Also meine Wirkungskraft ist sicher auf die direkten Menschen, die mich so kennen und mit mir arbeiten, ist die sicherlich hoch. Immer in Relation gesehen. Aber natürlich ein Unternehmen zu bewegen, das versuchen viele Menschen, Unternehmungen, es ist genauso wie mit der Politik, es wird einfach nur größer, es ist ja ein Spiegel der Gesellschaft am Ende, so ein Unternehmen mit 130.000 Mitarbeitern. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, aber ein bisschen Systemtheorie im Sinne von, verstehe ich mich schon, dass ich wie ein, wenn ein Rad sich verändert, verändern sich viele auch. Aber die Frage ist ja nicht nur, was bringe ich mit, sondern auch wie. Also das finde ich immer interessant. Genau. Das war auch damals in meinem Prozess, mich dafür zu entscheiden, überhaupt mein Modell zu ändern. Das bekräftigt mich auch immer wieder seitdem, weil ich möchte nicht nur ein Was sein. Ich möchte auch nicht nur an Output mich selber messen. Ja, genau das, was ich ja irgendwo vorwerfe, kann ich ja dann nicht bei mir sagen, ja, und wenn du jetzt noch mehr, also von Followern bis Arbeit, bis Ehrenamt, bis Zeit mit dem Kind, all das hast, es geht ja dann nicht nur ums Mehr, sondern es geht ja auch um wie, um die Qualität halt dessen. Und ich bin 100% davon überzeugt und ich kriege auch die Rückmeldung natürlich in den letzten 4 Jahren, dass ich selbstverständlich eine viel weitblickendere Person auch geworden bin dadurch und dadurch auch im Wie natürlich weitblickender werde, nicht nur im Was, welche Gedanken ich mit einbeziehe in gewisse Projekte, in gewisse Verhandlungen, in gewisse sonst was, sondern natürlich dieses, mein Wesen sich dadurch auch verändert hat und damit auch meine Arbeit und allein dass ich jetzt diesen neuen Job im DEI-Bereich habe, ist ja ein Zeugnis davon, dass ich habe nie im HR-Bereich oder sonst was gearbeitet, sondern ich habe mich dahin entwickelt. Und das sehen natürlich, die Leute würden mich ja nicht nehmen, wenn sie nicht merken würden, da ist nicht nur das Potenzial, sondern auch der Wille und das Wesen, sag ich mal, die das mitbringt, um dieses Thema zu bewegen. Mhm. Also auf jeden Fall hat es das mitgebracht. Und ich versuche es jetzt nochmal praktischer zu sagen, ich bin, glaube ich, eine deutlich, deutlich bessere Zuhörerin geworden. Nicht nur, weil ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, sondern weil ich so viel offener durch die Welt gehe und auch, das hört sich ja immer so bei mir an, aber ich gehe insgesamt viel ruhiger durch die Welt als früher, wo ich das Gefühl hatte, ich fahre eingleisig sehr tiefe Spuren in meinem Leben und sonst alles andere versuche ich irgendwie aufzuholen. Und jetzt habe ich das einfach gar nicht mehr, weil ich natürlich viel mehr Stimmigkeit, und stimmig ist ja manchmal besser als als das Gefühl, ich bin jetzt mega erfolgreich in einer Sache, Stimmigkeit auf vielen Bereichen haben kann. Und deswegen höre ich schon, also ich glaube, meine Empathiefähigkeit ist deutlich gewachsen und dadurch auch die Fähigkeit zuzuhören, abzuwarten. Was ganz Interessantes hätte ich nie gedacht, weil meine Komfortzone ist definitiv nicht im Letting happen, sondern im Making happen. Also ich bin schon eher sehr aktionsgetrieben, aber auch das, auch vermeintlich würde man mir nicht zuschreiben, aber ich habe mittlerweile schon irgendwie diesen Durchatmungsfaktor, nicht nur für mich persönlich, sondern auch in Projekten gemerkt und sagen, nee, ich muss nicht auf alles sofort reagieren und manche Dinge, they will unfold. was noch? Ja, also ich glaube, das ist so das Wichtigste, dieser weitreichendere Blick und diese Fähigkeit auch zu relativieren. Und immer wieder auf das größere Ganze zu beziehen. Ja, ich glaube, die Fähigkeit, auch ein Big Picture zu ziehen, ist in mir gestiegen. Und zurückzuführen auf warum tun wir das nochmal? Was war der Anlass und die Intention dessen? Und lass uns immer wieder versuchen, um mich nicht zu viel zu verlieren in so Einzelschnickschnack, der ja dann auch ganz schnell zu viel Politikum wird. Das kennen wir alle aus Unternehmen und das allein im Jobsharing habe ich das halt knallhart gelernt, weil man gar nicht mehr, man hat ja immer ein Sounding Board mit sich, man muss die E-Mails einfach nicht 100-mal mehr lesen, ich lese sie dreimal, sie oder er liest sie dreimal und dann raus damit, fertig. Also da ist ja auch viel mehr Synergien, die ich gelernt habe. Und by the way, diese ganzen Agilitätstools, Stand-Up, Scrum, Kanban, all das, im Grunde wollen die, das sage ich jetzt ganz einfach formuliert, wollen die radikal die Transparenz hochbringen in der Kommunikation. Und zwar nicht im fancy E-Mails und wir beschreiben ganz groß, was wir tun, sondern sehr, Uta macht heute erst das und dann das. Ich schreibe eine E-Mail ich mache das. Ah, Elli macht heute und das. Ach, guck mal, habe ich ja schon gemacht, Uta, übernimm. Und also die Synergien werden halt viel mehr sichtbar dadurch, wenn wir nicht in großen Silos und Wolken sprechen, sondern ganz klar. Und, Transparenz auf und auf der gleichen Seite geht, glaube ich, diese Politisieren runter.
Genau, also im Grunde vermittelt es ganz einfache Dinge, ja. die wir irgendwie verlernt haben, durch dieses hyper hochgeschraubte, verschwurbelte Gedöns an Prozessen. Im Grunde lernen wir dadurch wieder auf simple Art und Weise miteinander zu kommunizieren.
Verrückt, oder?
Ja, total verrückt. Also um Gottes Willen. Also da könnte ich ja.
Das ist schon peinlich.
Ja, in der Tat, in der Tat.
So, peinlich vor der Menschheit.
Naja, nein, also die Menschen, überhaupt nicht peinlich.
Alles ist ja zyklisch, alles ist in einem Rhythmus hoch und runter und da verlieren wir uns zwischendurch immer so ein bisschen. Du hast ja jetzt sehr schön beschrieben, so ein bisschen, was das mit dir gemacht hat und was, wie im Grunde dein Umfeld davon profitiert. Würdest du umgekehrt jetzt wenn man sich jetzt so als Mensch erstmal in dieses Thema reinbegibt, New Way of Working, beziehungsweise da sagt, ich will mich dahingehend verändern, würdest du sagen, unabhängig davon, dass jetzt Unternehmen, Staat und Gesellschaft irgendwas dazu tun können, aber was ist denn mit uns persönlich? Also was muss ich denn als Einzelner mitbringen, damit es funktioniert? Also würdest du sagen, dass es auch da, wie eben schon erwähnt, eine Haltung von Verantwortung und so weiter benötigt, damit es denn auch so geht, wie man sich das vorstellt? Also fordert es auch uns als Individuum
Ja, total. Also ich glaube, das habe ich ja schon ein bisschen beschrieben, dieser Prozess, eine Norm, einen Automatismus zu hinterfragen. Der Automatismus, der sagt, wenn du es so machst, bist du erfolgreich, bist du wichtig, bist du wertvoll. Das ist ja auch ein schmerzhafter Prozess. Und der bleibt übrig. Ich glaube, der bleibt auch ein Leben lang, weil wir ja schließlich auch bestimmt mal 20 Jahre in unserem Ausbildungs- und Bildungsjahren dafür gesorgt haben, dass wir genau das so empfinden.
Leistungsorientiert.
Ja. Total. Also ich habe vor kurzem gelesen, das fand ich ganz gut, es gibt ein Selbstwertgefühl, gibt es nach außen gerichtet und nach innen gerichtet. Und nach außen gerichtet ist ja uns, glaube ich, allen klar. Also ich fühle mich selbst wert, wenn ich von außen Promotion, gutes Feedback, was auch immer bekomme, Follower habe. Und nach innen gerichtet lautet der, ich bin wertvoll, weil ich da bin. Boah. Mhm. Das ist natürlich, that is not, das ist heavy und das ist aber eigentlich auch da wieder Common Sense. Wir haben natürlich gelernt, oh Gott, ist das heavy, ist das schwierig, aber eigentlich ja verrückt. Sag nochmal die Frage.
Unabhängig jetzt von dieser Auseinandersetzung mit deinem Selbstwert, wenn du diesen Schritt jetzt gegangen bist, in die Teilzeit, dann willst du ja aus den anderen 40% auch was machen. Also ich stelle mir jetzt erstmal vor, dass man schon mal sowas wie eine Selbstdisziplin braucht, ne? Und auch einen Antrieb und auch irgendwie dann da auch ein bisschen in Action oder auch konkret und bewusst nicht in Action kommen muss. Weißt du, wie ich meine? Also dieses Ausfüllen dieser anderen Zeit, das muss ja auch, oder was heißt müssen, aber das wünschenswerterweise ist das ja ein bewusster Akt dann letzten Endes, oder?
Ist es, kurz vorausgenommen, Teilzeit ist ja nicht New Way of Working. Das könnte ein Auswuchs dessen sein. Ich glaube, letztendlich ist es, wenn ich es hinbekomme, so ansatzweise hinbekomme, und ich bin wirklich nur am Ansatz, aber schon das bringt mir sehr viel, eine ganzheitliche Betrachtung auf das Thema Arbeit und Leistung zu bekommen.
Ja, super.
Weil dieses ganzheitliche, dieses Gefühl, nicht nur Arbeit ist gleich meine Erwerbstätigkeit, das ist ja in 99% der Fällen so, dann heben jetzt vielleicht noch ein paar Eltern die Hände und sagen, Moment, es ist aber auch ganz schön viel Arbeit, Kinder zu erziehen oder Eltern zu pflegen oder was. Aber ansonsten sind wir ehrlich, so Selbstfürsorge, Seelenhygiene, alles, was darunter fällt, aber auch eben Beitrag zur Gesellschaft leisten, sei es jetzt ein Ehrenamt, sei es sich in irgendeiner politisch zu engagieren, fällt jetzt nicht gerade unter Arbeit. Und Freizeit zu haben, erst recht nicht. Das ist ja die freie Zeit. Und ich sehe es auch gar nicht mehr als Arbeit, aber ich sehe es als Aufgaben, um ein Leben zu gestalten, was nicht nur was lebenswert ist für mich, aber auch für die um mich rum und auf die und das, was ich halt eben Einfluss habe. Innerhalb der Kapazitäten, die ich gerade habe, innerhalb meiner Lebensrealität. Natürlich, ich kann jetzt auch nach Tibet auf den Berg ziehen, natürlich, dann habe ich eine andere Wirkung, aber oder nach Bali oder sonst wo, ne, wovon viele träumen in der Auszeit. Aber das Schöne ist, finde ich, an dieser New Work-Debatte oder die schöne Einladung, finde ich, ist, schon hier, wo wir jetzt sind, gibt es viel zu tun. Und nicht nur eben die Insel of Happiness, sei es woanders oder sei es in zum Beispiel in einem Startup. Ich finde das super, was ganz viele Startups machen, Verantwortungseigentum, all das. Aber es ist natürlich, die Dickschiffe zu bewegen, ist so tausendmal schwieriger. Und die brauchen uns auch viel mehr, weil die auch viel mehr Einfluss auf die Politik wiederum haben, auf unsere Gesetzgebung, auf Stichwort Lobby, all das. So, jetzt werde ich aber wieder ganz groß. Also diese Frage, die sich Fridtjof Bergmann als Begründer der New Work-Debatte schon mal gestellt hat, eine neue Art, Arbeit und Leben miteinander zu verbinden. Und wir wissen alle, dass durch Digitalisierung Arbeit und Leben oft und auch zunehmend mehr miteinander sich verquickt. Ist das immer gut? Natürlich nicht. Es lädt aber auch dazu ein, zu sagen, dann kann ich auch mein Wirken und mein Schaffen und mein Gestalten und meine Aufgaben kann ich auch ganzheitlicher betrachten und ineinander fließend übergehend betrachten. Und mich selbst halt als roten Faden, als Stabilität darunter verstehen, egal welchen Hut ich an welcher Stelle aufhabe.
Ja, da gibt es übrigens ganz kurz noch eingeschoben, einen kleinen Lichtblick, möglicherweise eines meiner Patenkinder, erzählte mir, dass er auserwählt ist, an einer Studie teilzunehmen zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und das scheint.
Habe ich gerade meine Spendenbescheinigung für ausgedruckt?
Das ja, guck. Das gibt es ja gar nicht.
Ja. Das gibt es schon länger.
Und dieses Thema, das poppt ja immer mal wieder auf in dem schönen Buch Utopien für Realisten.
Entschuldigung.
Utopien für Realisten von Rutger Brickmann.
Ein wunderbares Buch.
Ein wunderbares Buch, sehr zu empfehlen. Naja, aber dass das jetzt so ein bisschen Realität annehmen könnte, das ist natürlich fantastisch. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie da die Ergebnisse sein werden. Die machen tatsächlich drei verschiedene Gruppen auf. Das scheint schon eine größere Studie zu sein. Ich weiß nicht, wie lange sie dauert, aber mal schauen. Vielleicht kann das nochmal ein Thema werden.
Ich finde das aber ganz interessant, was du ansprichst. Was ich daran so begrüße, ist irgendwie, dass wir es mal versuchen.
Genau.
Was ich nicht begrüße, ist, dass es ist eine größere Studie, allerdings ist es halt immer noch mini, 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 mini klein.
Ja.
Wir hätten das auch schon direkt zum Anfang von der Pandemie machen können. Ich frage mich natürlich trotzdem, das bedingungslose Grundeinkommen wird nicht das Problem lösen, also das Grundproblem, auf das wir zusegeln, dass die Arbeits- und Lebenswelt sich komplett verändert.
Absolut.
Weil dann müssen wir diese gesetzlichen Bedingungen wie meine Rente ist, wenn ich 100% arbeite, kriege ich auch 100% Rente beispielsweise. Solche Dinge müssen wir dann auch
lösen.
Ausradieren.
Gar keine Frage.
Dass sowas wie Carework und Sorgearbeit im Zweifel in irgendeiner Art auch Art und Weise auch honoriert wird.
Mhm.
Das ist nochmal.
Das stimmt.
Das ist sicher ein wichtiger Punkt, aber nicht die Lösung, glaube ich, für alle Probleme.
Ja, in der Tat. Also du sprichst ja im Grunde ja auch nicht nur von neuen Arbeitszeiten oder Arbeitszeitmodellen, Arbeitsvormodellen, sondern letzten Endes auch von neuen Lebensmodellen, ne?
Ja.
Also wie könnten die denn jetzt im weiteren Sinne aussehen? Du hast ja teilweise schon beschrieben, oder gibt es irgendwelche Best Practices, auf die du referenzieren könntest, was solche Lebensmodelle angeht, oder auch Angebote von Unternehmen, oder gibt es andere Länder, wo sowas schon mehr praktiziert wird?
Ich finde, der Best Practice ist, dass wir loslegen und mutig sind mit guten neuen Wegen und eben nicht New Work und diese ganzen Debatten verkaufen als, und dann können wir noch profitabler werden und dann können wir den War of Talent gewinnen, sondern eher fragen, okay, wie kann ich den denn insgesamt verändern, dass er besser und gut ist und welchen Teil der Verantwortung spiele ich als Unternehmen beispielsweise mit in der Klimakatastrophe, in der zunehmenden, immer größer werdenden Wohlstandsschere, weil ich entsprechend vielleicht nicht zeitliche Flexibilitätsangebote mache, dass zum Beispiel alleinerziehende Eltern sich besser bewerben können bei mir, bei uns. Deswegen Best Practice, also ich weiß zum Beispiel, was mich beeindruckt, ist, dass SAP alle seine Stellen auf Teilzeit und Tandem-Möglichkeit ausschreibt, alle, intern wie extern. Finde ich sehr, sehr schön. Allein dieses Signal öffnet einen anderen Raum für Menschen, für andere Menschen, genau das Beispiel, was ich zum Beispiel sagte, sich zu bewerben. Und trotzdem, und einfach auch das Unternehmen signalisiert dadurch, unsere Prozesse sind nicht so festgefahren, dass wir es nicht schaffen würden, auch einen C-Level-Posten mit zwei Personen zu besetzen. Nämlich gerade die Entscheidungsposten wären interessant, weil dann auch differenziertere Entscheidungen getroffen werden,
absolut,
wenn du natürlich mehr Augen dabei hast.
Ja.
Mich hat beeindruckt, dass im Jahr 19, wo die Menschheit noch was tun konnte, Microsoft in Japan zum Beispiel die Vier-Tage-Woche probiert hat. Probiert. Mhm. Ich finde viel interessanter an der Vier-Tage-Woche ist dieses probiert, dass sie es einfach getan haben und daraus ihre Learnings gezogen haben. Nicht nur, dass die Leute produktiver geworden sind und so, das kenne ich ja als Teilzeitlerin, sondern dass auch natürlich das direkte Umfeld und die Community zum Beispiel davon profitiert hat. Und dass das wiederum auch ins Unternehmen zurückgebracht wurde, ganz zu schweigen von Familiensystemen, die im Zweifel davon profitieren. Ich mache mich gern wie ein Rutger Bregmann oder auf die Spuren von Rutger Bregmann auch in Richtung Utopien mache ich mich auf den Weg. Nicht, weil ich glaube, dass sie wirklich wahrhaftig umgesetzt werden können, aber weil sie so ein wunderbares inneres Bild für mich aufziehen, der Friedrich Bergmann hat mal gesagt, naja, wenn wir New Work leben würden, dann hätten wir das auf drei Säulen aufgebaut. Einmal hat man die Erwerbstätigkeit, um sozusagen zu verdienen. Einmal hat man die Care-Tätigkeit, alles rund um den Haushalt. Und er hat das Care auch im Sinne der sich selbst versorgen, also dass ich auch nicht so viel abhängig bin, sich nicht alles einkaufen muss. Und das dritte ist eben so Teilhabe an der Gesellschaft. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Ich finde, noch schöner aufgezeichnet hat das die Frigga Haug, eine Sozialphilosophin, Psychologin, Entschuldigung, die 4-in-1-Dimension, die ich ganz oft an der Stelle nenne, weil es für mich zumindest ein schönes inneres Bild ist. 16 wache Stunden am Tag, die wir im Schnitt haben. Mhm. Die verbringen wir 4 Stunden mit Erwerbstätigkeit, 4 Stunden mit Care-Arbeit, also Care im Sinne des Kinder, Haushalt, Ehen, Eltern, all das, was halt zu Care dazugehört. 4 Stunden mit Beitrag an einer Gesellschaft, Gesellschaftsengagement in irgendeiner Form und 4 Stunden mit Self-Care. Finde ich auch ganz schön. Und das kann die eigene Weiterentwicklung bedeuten. Das kann mal 4 Stunden mehr Schlaf bedeuten. Das sind ja auch sehr abhängig von, wie der Zustand gerade ist. Und dieses Bild finde ich wirklich wunderbar, weil es dieses ganzheitliche Betrachtung auf Arbeit einfach zulässt. Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, ich bin sicher, also ich weiß, dass natürlich die nordischen Länder da zum Beispiel weiter sind, indem sie viel mehr Zeiten auch zur Verfügung stellen, viel familienfreundlichere Modelle haben etc. Aber, und das ist das Große, da habe ich auch keine Lösung für logischerweise, ich glaube wenige Menschen ist trotzdem, Shareholder Value steht über allem. Das BIP steht über allem. Der Wachstum von, wir werden an quantitativen Messgrößen gemessen und messen wir uns ja auch selber, ne? Leistung, Output, all das. Und wenn wir das nicht lösen und wir uns nicht Richtung Post-Growth-Economy-System, und dafür gibt es schon gute theoretische Bücher und Strategien, Equilibrium Economy, Donut Economy fallen mir jetzt ein, natürlich die Gemeinwohlökonomie schon lange auf dem Thema unterwegs. Ich glaube, dann bleiben ganz viele dieser Anstrengungen individuelle Lösungen für strukturelle Probleme.
Ja. Ich glaube trotzdem, und ich meine, ich bin ja auch so ein Utopie-Liebhaber, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, weiß ich nicht, in ein paar hundert Jahren, dass man auf dieses Zeitalter jetzt zurückschaut und dass die sagen, um Gottes Willen, wie haben denn die Menschen damals gelebt? Ne? Also so am Ende dieser Phase der Industriegesellschaft, wo alles nochmal so richtig ad absurdum geführt wird, wo wir längst mit viel größeren Problemen zu strugglen haben, als jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen auf die Produktivität und noch mehr und noch mehr und noch mehr Wachstum zu produzieren. Aber klar, wir sind im Moment mittendrin in dieser Transformation, wie jetzt so postuliert wird ja viel von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft. Und das tut natürlich weh, weil das so viele Paradigmenwechsel bedeutet, dass uns das alles jetzt im Moment ein bisschen um die Ohren fliegt und wir mittendrin sind. Aber ich fand es ja interessant, wir hatten das in der letzten Folge, hatten wir Ulrike Buchner zu Besuch, die Familienanwältin ist, und wir haben ja viel darüber gesprochen, über die Gründe, warum sich Paare scheiden lassen und wie dieses Leben, was wir alle gerade führen, natürlich für eine Herausforderung ist. Und die sagte eben auch, also das erfolgreichste Modell von Paaren, insbesondere mit Kindern, ist, dass mindestens einer Teilzeit arbeitet, wenn nicht beide. Aber Kinder und beide 100% ist quasi zum Scheitern verurteilt. Ne?
Ja, dieser Mythos der Vereinbarkeit. Ich bin auch so müde, das zu hören.
Ja, furchtbar.
Wir haben ein bisschen Verzögerung. Also das, ne, can women have it all? So, nee, also dann heißt es ja, dass jemand anders schon all hat. Also auch dieses, was dann damit beigebracht wird. Und ich kann aber schon verstehen, dass aus reinem der erste Impuls ist, wenn man sagt, wir wollen jetzt Gleichberechtigung, wir wollen an die gleichen Positionen, dass man sagt, dann muss ich die Regeln so mitspielen, wie Menschheit sie quasi festgelegt ist, wie der Status quo ist.
Genau.
Ja, und das heißt, wir müssen 100% arbeiten, wir müssen genauso die Haare auf den Zähnen haben und in Meetings also sagen, wer den längsten hat. Und das ist, genau das möchte ich, also genau dieses Wie möchte ich nicht mitspielen. Dann würde ich eher sagen, dann lieber alle Menschen flexibler aufstellen als ein Paar, die, und dann wundern wir uns nämlich in den Unternehmen, warum finden wir denn da oben so wenig Frauen? Wir haben sie doch auf ein Silbertablett angeboten. Ja, wer hat sich das Silbertablett mal angeschaut?
Ja, wenn du natürlich auch Positionen total maskulin beschreibst, ne, mit allen männlichen Attributen, die es dafür braucht, dann wirst du natürlich auch nur Frauen da drauf bekommen, die genau diese männlichen Attribute mitbringen. Ne,
die das bedienen, ja.
Also ich glaube auch, Diversity wird erst dann wirklich stattfinden, wenn die Stellenbeschreibungen divers sind. Ne? Und absolut, nicht ein und dieselbe Stellenbeschreibung, wie sie schon vor 100 Jahren so war, versuchen, divers zu besetzen. Also das führt dann definitiv in Burnout, würde ich sagen. Das zerreißt dich ja.
Ja.
Aber gut, da sind wir noch ein bisschen weit weg. Ach Mensch, Elli, jetzt ist die Zeit schon wieder verflogen. Wie verrückt, so schnell.
Ja.
Aber bevor wir, du weißt ja, wir hatten das schon angedroht, bevor wir
oh Gott, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Wie wunderbar, Spontanität.
Nein, spontan. Ist A und O. Spontan ist immer gut. Ja, das wird dir ein leichtes sein, Elli.
Also wir haben ja hier unsere kleine Rubrik bei der Bartess, und zwar die Rubrik 3 Fragen an. Und du kannst dir überlegen, wem du gerne 3 Fragen stellen möchtest. Diese Person kann tot oder lebendig sein. Und welche 3 Fragen wären das?
Boah, ich finde die aber heavy. Also mindestens einer dieser Fragen wären sehr persönliche Fragen, zum Beispiel an meinen verstorbenen Vater oder meine Urgroßmutter oder so. Also das, warum gewisse Entscheidungen getroffen wurden, die mich halt, die meinen Lebenslauf immer noch natürlich maßgeblich beeinflussen. Dann habe ich nur noch 2 Fragen, also aber definitiv die. So, und Fragen stellen. Ich bin eigentlich sehr gut im Fragen stellen, aber wenn man so auf Kommando.
Ich würde ja gerne Angela Merkel mal fragen, ob sie mal über Concealer nachgedacht hat.
die hat über Kosmetik noch gar nicht nachgedacht. I love it. Die geht immer da durch, unten beim Kaschrat.
Mann, die tut mir so leid gerade. Die sieht so übernächtigt aus.
Absolut. Ist sie auch. Ich glaube, ich würde eine Frage an Jacinda Ardern stellen, die Premierministerin von Neuseeland. Was konkret, richtig konkret, sie Nationen eben wie Deutschland, England, also England, USA, also so gerade wir so vermeintlich Developed First World diesmal erfunden haben, Ländern auf den Weg geben würde, wie sie Neuseeland regiert, ist so beeindruckend mit all den Hochs und den Tiefs. Zum Beispiel heute auf den Weg gebracht, also verrückt, es ist eine Kleinigkeit, aber es zeigt halt symbolisch, wie wahnsinnig, dass sie sowas durchkriegt, dass Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, auch Elternzeit bekommen. Mutterschutz.
Oh, wow. Wow, das ist ja revolutionär. Ja,
revolutionär, ja. Weil sie acknowledges, was das mit einem macht. Mhm. Dass das dann Carework sozusagen an dir selber braucht. Und an dem Paar und so. Also unglaublich, was die schon auf den Weg gebracht hat. So jemand wirklich Faszinierendes, aber doch sehr praktisch unterwegs. Und das vereint sie für mich. Nicht nur, ich sag mal, Rutger Bregmann-mäßig Bücher schreiben, die ich sehr liebe, wie gesagt, sondern wirklich sehr konkret. Wie würde ich das fragen? Und dann, das ist jetzt meinem Charakter geschuldet, ich bin ja gerne auch auf, ich mag Unlikely Allies, ich würde wahrscheinlich jemanden, der mir überhaupt nicht wohlgesonnen und auf einem komplett anderen Spektrum ist wie ich, ich male jetzt das Bild Trump oder Johnson Hitler. Oder... der lebt jetzt immer, stimmt, ja, oder
ja,
ich habe vor kurzem über Pol Pot wieder gelesen, also so wirklich, wo du denkst, excuse my French, wer hat dir eigentlich ins Gehirn geschissen, was ist denn da schiefgegangen, um da zu versuchen, okay, es muss doch irgendwo einen Nenner geben, wo ich dich verstehe und du mich verstehst und wo man vielleicht zu einer anderen Lösung kommen könnte, als das. Vielleicht das so in die Richtung würde es bei mir wahrscheinlich gehen. Sehr interessant, das regt sehr zum Denken an, diese Frage, die ihr da stellt. Oder
ja, vielen Dank für deine Gedanken. Auch das war jetzt wieder sehr schön breit und bunt und facettenreich, so wie du eben bist, liebe Elli. Vielen, vielen Dank, liebe Elli, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super, super
gerne,
spannend.
Spaß gemacht.
Ich möchte wetten, dass unsere Zuhörer an der Bartess viel, viel mitnehmen, viel Inspiration bekommen. Und wer weiß, vielleicht hast du hier und da die Lunte angezündet bei dem einen oder anderen Menschen, was ich ja sehr schön fände. Also dann, wir sehen uns ja nächste Woche, liebe Elli. Dörte und ich sehen uns heute Abend schon. Wir werden noch ein bisschen Podcast zusammen machen, ein bisschen über die Technik schauen. Ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Vielen, vielen lieben Dank. Liebe Grüße in alle Richtungen und bis bald. Tschüss.
Tschüss. Ja, Mensch, Dörte, das war Elli.
Wow.
Wie ein Wirbelwind.
Gnadenlose Offenheit fällt mir dazu ein. Fand ich toll, wie sie auch gesagt hat, so ideal, wie das immer ausschaut, ist es auch nicht immer. Aber ich probiere einfach aus, ich bin mutig. Ich habe mich für Ausprobieren entschieden auch. Und das finde ich beeindruckend, muss ich echt sagen. Also viele Gedanken dabei, die einfach mal praktisch an einem Beispiel durchgedacht sind.
Ja, und sie ist ja nicht nur eine Frau der Tat, sondern sie ist eben Gott sei Dank auch eine Frau der guten Worte und bringt dieses Thema einfach jetzt an so vielen Stellen in die Diskussion. Und ich glaube, für diese ganze große Transformation, in der wir uns befinden, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir über die Themen wirklich lange und intensiv sprechen und das Gespräch dazu auch immer wieder suchen. Denn ansonsten wird es uns sehr schwer fallen, uns auch tatsächlich dahingehend zu verändern. Und je mehr wir darüber reden, umso weniger fremd ist so ein Thema für uns. Und umso mehr können wir uns da reindenken, reinfühlen. Und dann verliert es auch so ein bisschen den Schrecken möglicherweise.
Ja, ich werde das Zitat noch im Kopf behalten. Haben wir Aufgaben oder haben wir Arbeit? Also dieses Thema, wo sehe ich denn, dass ich wirke und was wird draus und wie gehe ich auch mit Rückschlägen um und wie mache ich weiter und wie bringe ich das zu einem großen Ganzen mit meinen Kollegen, mit meiner Familie und das eben wirklich als mehr Wert zu deklarieren und nicht nur zu sagen, ja, ich muss jetzt bis dann und dann etwas erledigen und ich bin jetzt Teil eines Prozesses und ich habe jetzt den KPI ABC. Den hat man und den braucht man auch und der gehört auch zu dem dazu, wie man weiterkommt. Aber es ist eben nicht nur dieses Arbeiten, sondern es ist auch dieses, was schaffe ich im Großen und Ganzen auch drumherum mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Vorstellungen, mit auch mit Engagement, auch mit Ausprobieren, mit Mut. Das fand ich sehr schön in diesem, wir haben Aufgaben und nicht nur Arbeit.
Definitiv. Also diese Weltanschauung, die eben auch nicht nur aus Arbeit besteht und aus reiner Produktion, sondern eben auch aus einer Wirksamkeit, die unsere Natur, unsere Erde, unsere Gesellschaft, das Miteinander und so weiter betrifft. Da würde ich mir auch wirklich wünschen, dass wir in der Richtung einfach den Bogen stärker aufspannen oder den Schirm größer aufspannen und da gesamtheitlicher an die Sachen rangehen und eben nicht nur gucken, was ist am Ende für eine Rendite und für ein Ergebnis dabei rumgekommen und alle sind wild durch die Gegend gelaufen. Am Ende sind wir Menschen, die wir versuchen, auf dieser Erde so gut es geht zu leben und ein erfülltes Leben zu führen und da gehört einfach mehr dazu. Und Elli hat uns da sehr schön hinentführt, finde ich, in diese Gedanken. Mhm. Also insofern wunderbar. Ich freue mich. Und liebe Dörte, dann war es das für heute schon wieder. Wir sehen uns gleich noch. Da freue ich mich tatsächlich vis-à-vis, face-to-face, bei allen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen natürlich. Und dann würde ich sagen, bis später.
Bis später. Danke, Uta.